Ich bin Luke Carter.
We are Mods.
My artist name is Dive.
Ich bin Chiara Dahl.
My artist name is Ik.
It's Emanuele.
Brachencast. Der allererste, allerechte E-Book-Podcast. E-Book ist kurz für Industriebrachenumgestaltung. Ein Festival, bei dem für eine kurze Zeit verlassene Industrieanlagen zu kreativen Begegnungsorten aufblühen dürfen.
Wir sind Ida und Katta und erkunden den Mikrokosmos Brache und was alles passieren muss, damit dort ein Urban Art Festival wie die E-Book überhaupt stattfinden kann.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Brachencasts, dem Podcast des E-Book Festivals. Heute in der Folge soll es um die sogenannte Kreativphase gehen, die Kreativwochenenden. Ida, worüber reden wir denn heute?
Eine Kreativphase ist so ein bisschen E-Book-Sprech, deswegen ist es eigentlich voll smart, dass du nochmal nachfragst. Im Prinzip ist es die Zeit, in der die Kunst entsteht. Vorher haben wir über die Arbeitseinsätze geredet, bei denen die Brache aufgeräumt wird und aller möglicher Bauschutt vom Gelände geschafft wird, damit eben die KünstlerInnen, die dann in diesen zwei Wochen da sind, Kunst erschaffen können und somit die E-Book zu E-Book wird.
Genau. Und wir haben heute da auch einen ganz besonderen Gast da, nämlich Sebastian Becker, aka Chief. Einige von euch kennen ihn vielleicht schon, denn er ist als Künstler nicht zum ersten Mal da, hier bei der E-Book.
Und außerdem eine beachtliche Social-Media-Präsenz mittlerweile.
Genau. Und sogar ein Buch geschrieben. Hallo Basti, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön,
hallo,
dass du da bist.
Voll schön, dass ich dabei sein darf, dass ihr hören wollt, was ich so rede.
Erstmal haben wir uns gefragt, dein Künstlername ist ja Chief. Woher kommt das? Was bedeutet das für dich?
Ja, der hat tatsächlich gar keine Bedeutung.
Nice.
Ich habe den seit, ich glaube, 2010, 2011. Ich habe da zwei Freunde aus Dresden, Risa, kennengelernt. Der eine heißt Kumo im Internet, der andere Ada. Und die haben halt so Graffiti und Illus da veröffentlicht. Also hatten jeweils eine Facebook-Seite, haben da ihre Sachen gepostet. Und ich dachte, ah krass, ich habe vorher immer nur so Blogs gehabt, wo ich Kurzgeschichten veröffentlicht habe. Dachte, das geht ja auch bei Facebook auch. Und man kann nicht nur Texte veröffentlichen im Internet, sondern auch Bilder. Und dachte, dann brauche ich auch einen coolen Namen fürs Internet, weil die hatten ja auch welche. Also dachte, ne, das war alles quasi, was ich kannte an Menschen, die im Internet Kunst posten. Also 100% der Menschen, die das machten, die ich kannte, hatten coole Internetnamen, also brauchte ich auch einen. Aber damit es nicht zu klar ist, dass ich das jetzt wegen denen quasi auch so mache, dachte ich, brauche mehr als vier Buchstaben. Weil das eine Kumo, vier Buchstaben, Ada, vier Buchstaben, ich kann nicht auch was mit vier Buchstaben nehmen. Mhm. Und dann dachte ich, wenn es mit Tsch anfängt, dann sind schon mal vier weg. Obwohl es eigentlich nur so ein Laut ist, weil ich würde jetzt nicht so einen übelst langen Namen, aber ich dachte so mit Sch ist vier Buchstaben, ganz kurzes Geräusch und dann Eve hinter irgendwie zwei Silben quasi, aber sieben Buchstaben. Also es hat so gar keine Bedeutung. Es hat auch bestimmt so 5, 6 Jahre gedauert, bis ich irgendwann gerafft habe, dass es lautmalerisch so für dieses Chief ist.
Yeah.
Also irgendwie so, keine Ahnung, Polizeichef oder was auch immer. Komplett cringe, ich hasse es. Und habe auch immer wieder gedacht, ich müsste mich irgendwann einfach mal umbenennen. Aber weiß nicht, ich hatte dann 2017, hatte ich dann 500 FollowerInnen bei Instagram und dachte, ja, nee, ist viel zu spät. Ich kenne mich ja jetzt unter dem, ne? Dann war es irgendwann 2000, ich dachte, nee, ist viel zu spät für Branding. Das kann ich auf gar keinen Fall machen. Und jetzt ist halt irgendwie auf einmal ein Buch draus unter dem Namen. Es gab eine Lesetour und es sind ja noch ein paar mehr geworden bei Instagram. Und es ist immer so, fuck, ist viel zu spät. aber ich habe jetzt, glaube ich, vor einem Jahr zumindest der Name, der angezeigt wird bei Instagram, zu Sebastian Becker geändert. Mhm. Aber der Account wird, glaube ich, Chief heißen. Das, ja.
Ja, ich habe mir da schon so ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen. So Chief, also von wegen Chef, das gibt's. Aber es ist auch irgendwie so schief und das ist auch irgendwie schön.
Wenn ich irgendwie bei einer Instagram-Story dringend unbedingt Reichweite brauche, dann geht immer ganz gut, dass ich irgendwie schreibe, dass etwas schiefgelaufen ist, weil ich dann sicher sein kann, dass so 10 bis 20 Leute darauf antworten und schreiben, meinst du nicht, etwas ist schiefgelaufen? Und es ist immer so, ja, das ist das Engagement, was ich gerade gebraucht habe.
Richtig smart.
Das ist immer so ein, zwei Mal pro Jahr.
Okay, jetzt werde ich drauf achten.
Ja. Coole Anekdote. Ja, wir haben ja dieses wundervolle Anfangsspiel, was
stimmt.
Ja. wo unsere Gäste immer zwei Wahrheiten und eine Lüge mitbringen. Hast du uns da auch was Feines mitgefragt?
Ja, es gibt ein kleines Problem dabei, aber merkt ihr gleich. Also ich habe mitgebracht, ich liebe Fußball und den VfL Wolfsburg im Besonderen. Ich habe eine große deutsche Limonadenmarke 8 Wochen in meinen TikTok Nachrichten geghostet, weil ich nicht wusste, dass es da auch einen Anfrageordner gibt, wo so Nachrichtenanfragen erstmal landen. Und dann das dritte ist, der Name Chief hat eine tiefere Bedeutung.
Okay, das ist jetzt einfach. Das so, war's Chief, ja. Genau.
Ja, also genau, ich glaube, es ist relativ klar, was jetzt die Lüge war.
Naja, wir können ja trotzdem am Ende so tun, als wäre nochmal Rätseln.
Können ja noch ein bisschen philosophieren, ja. Was die tiefere Bedeutung sonst noch sein könnte.
Ja, alles hat eine tiefere Bedeutung, wenn man es wirklich will.
Ja.
Apropos tiefere Bedeutungen, wie sieht's denn aus? Wie bist du eigentlich zur Kunst gekommen?
Ich habe als Kind viel gemalt und sehr, sehr viel gelesen. Und ich glaube, fast alle Kinder, die viel lesen und so viel in Bücher fliehen, haben den Berufswunsch, Autor, Autorin zu werden. So ist, glaube ich, etwas, was so bei vielen Kindern, die so viel, so Eskapismus ist ja auch so ein bisschen Flucht aus der echten Welt in diese Büchereien und, keine Ahnung, 20 Mal dann Tintenherz von Cornelia Funke oder Drachenreiter oder so mal lesen. Und dass da dann immer so dieser Berufswunsch, Autor, Autorin daraus entsteht. Und das war auf jeden Fall bei mir als junges, als kleines Kind so. Und als Jugendlicher, ich bin dann in Salzgitter groß geworden, ist in Südniedersachsen eine eher struktur- und sozial schwache Gegend, wo wenig kulturelles Angebot ist und auch im schulischen Umfeld irgendwie wenig Wertschätzung für Kunst und Kultur vorhanden war. Und ich hatte meinen besten Freund damals und wir haben uns beide sehr davon irgendwie mal distanzieren wollen. Und wir haben dann irgendwie so mit 15 angefangen, so richtig verkopfte und anstrengende Arthouse-Filme zu gucken. Haben, ich weiß nicht, wann war es, 2007 angefangen, Schallplatten zu kaufen, als Platten wirklich noch nicht wieder in waren, sondern es auch kompliziert war, welche zu kriegen. Und irgendwie Rotwein getrunken. Und so, also so einfach so und so richtig
an,
auf
Rotwein
Cringe. Voll, voll.
Wie alt war
lange
du da?
Schwarze 15, Mäntel 16, getragen.
So. Also so 16 natürlich, weil wir Alkohol getrunken haben.
Kafka once said.
Jack Rowe gelesen. Also so, wir sind wirklich so Allen Ginsberg. Also so wirklich auf richtig Krampf haben wir uns Mühe gegeben, irgendwie das, was wir uns unter so einem Großstadtintellektuellen vorgestellt haben, zu werden. Und haben dann auch Kurzgeschichten und Gedichte und sowas geschrieben.
Aber eigentlich voll cool.
Und es war halt irgendwie so unser Versuch, uns von Salzgitter zu distanzieren. Und haben da dann eben auch angefangen, Texte im Internet zu veröffentlichen. Und dann ist das irgendwann so ein bisschen eingeschlafen. Und dann habe ich mehr wieder gemalt, so mit kurz bevor ich 20 wurde, glaube ich. Und habe das dann angefangen, bei Instagram auch zu posten, vorher bei Facebook. Da kam dann diese Seite Chief. Ich glaube, ich hatte bei Facebook irgendwie 200 Gefällt mir Angaben oder sowas. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren, war irgendwie weniger Zeit, viel zu malen. Und dann, ich hatte oft schon so unter die Zeichnung auch so einen kurzen Satz geschrieben und schreiben geht halt sehr viel schneller als irgendwie Bildmalen und dann wurden so die Illustrationen immer kleiner, immer weniger und das Geschriebene hat immer mehr so den Raum eingenommen. Genau.
Ja, wir haben mal gehört, dass du deine Kunst als so Kalendersprüche für Millennials beschrieben hast. Was genau meinst du damit?
Also es hat mich jemand mal so beschrieben. Und es ist aber, also ich habe es übernommen, also ich hatte bei Lesungstexten, wenn ich Lesungen mache, war das in einem der Texte mit drin. Inzwischen schreibe ich ja fast nur noch und illustriere sehr wenig. Also Gedichte, die sich nicht reimen, könnte man es nennen oder so. Gestern hatte jemand das richtige Wort dafür gesagt für so kluge Sätze. So, mir fällt es gerade wieder nicht ein.
Aphorismen,
ja. Hm. So in die Art, glaube ich, ne? Und so gerade, weil es halt manchmal nur so, weiß nicht, ich glaube, einer der Texte, wo ich die meisten Prints von verkauft habe, ist und es wird trotzdem wieder Sommer werden. So, und das ist kein Gedicht, so, sondern wahrscheinlich ein Aphorismen-Ding.
Ja.
Oder es ist halt irgendwie so ein Satz und das ist halt eher so das, was ich schreibe, auch manchmal längere Texte, die dann schon auch eher gedichtartig irgendwie einen Aufbau haben, wobei sie sich nicht reimen, weil ich gegen das Reimen bin.
Warum?
Also mich behindert es dabei, das auszudrücken, was ich sagen möchte, weil ich mich irgendwie in eine Form zwinge, die ich finde, die es nicht braucht. Und ich finde manchmal, wenn dann irgendwie bei Poetry Slams oder bei Lesungen andere Menschen Texte lesen, die sich reimen, da habe ich manchmal diesen Gedanken, das, was du sagen möchtest, ist eigentlich übelst schön, aber du hast jetzt viermal irgendwie so Haus-Maus-mäßig gereimt, machst du nicht. Also so das ist erzählt, also das, was du sagen möchtest, ist gut genug. Du musst nicht dem noch irgendwie so einen Mantel von Gedicht und das ist jetzt was Intellektuelles überwerfen. So das.
Das wird krampfig irgendwie.
Ja. Ja. Würdest du sagen, dass man dann quasi dadurch an Authentizität quasi verliert?
Ja, also ich glaube, man tauscht auf jeden Fall, also es geht, glaube ich, auf jeden Fall was verloren, weil man sich eben in diese Form zwingt. Und es gibt, glaube ich, auch Fälle, in denen irgendwie die Form ein Dazugewinn sein kann. Aber ich glaube, das sind wenige Fälle. So, ich glaube, es ist oft eher so der Gedanke, das, was ich schreibe, ist keine Kunst. Wenn ich es aber als Gedicht mache, ist es Kunst. So, und ich glaube, das ist irgendwie so eine Rahmung, die es oft gar nicht braucht. So, weil die Ideen und die Gedanken, die die Menschen da haben, eigentlich
ist die Kunst, ja.
So, ja.
Du hast ja eine Handschrift, die einen krassen Wiedererkennungswert hat, finde ich zumindest. Hast du schon immer so geschrieben?
Es ist quasi nicht meine private Handschrift. Ne? Ja. Also wenn ich Briefe schreibe, keine Ahnung, ich bin 18. Jahrhundert. Postkarten schreibe ich manchmal. Oder Einkaufslisten oder sowas. Dann sieht meine Handschrift anders aus. Die ist also halt auch so 2013, 2014 rum, glaube ich, ist die nach und nach entstanden. Und verändert sich immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr. So, wenn ich mir irgendwie jetzt Post von 2021 angucke, denke ich mir so, was für ein dummes N. Oder keine Ahnung.
Wirklich?
Ich glaube, wenn man sich so viel mit Handschrift auseinandersetzt, dann hat man da nochmal ein anderes Auge drauf. So, es gibt auch immer wieder Leute, es gibt ja verschiedene Künstler, Künstlerinnen, die in Großbuchstaben schreiben. Also, ich weiß nicht, Johanna Schwarzer oder keine Ahnung, Simon Schirmer, ganz viele tolle KünstlerInnen. Ich kriege immer mal ab und zu dann was von anderen Leuten geschickt und so, ey, guck mal, die kopieren dich voll. Ich meine, so, nee, die schreiben halt auch in großen Buchstaben, aber die Handschrift sieht komplett anders aus. Oder auch andere, die mir dann vorwerfen, ich würde Stefan Marx kopieren oder keine Ahnung, wo ich mir denke, ja, also zum einen würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Handschrift das ist, was es zur Kunst macht, so, sondern der Inhalt. Entstanden ist die Handschrift aber, glaube ich, aus einem ganz ähnlichen Gedanken, wie manche Menschen, glaube ich, ihre Texte in Gedichtform packen, weil es für mich auch so dieser Gedanke war, es braucht irgendwie noch einen illustrativen oder artsy Mehrwert, es reicht nicht nur der Text. Und so, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich inzwischen für mich sagen kann, das, was ich schreibe, ist, glaube ich, der künstlerische Mehrwert. Die Handschrift ist eher ein bisschen nervig, aber also, ich mag sie inzwischen gerne.
Und du hast ja jetzt gerade schon so ein paar Leute benannt. Woher nimmst du deine Inspiration? Hast du da so gewisse Vorbilder?
Fürs Schreiben oder?
Fürs Schreiben generell.
Ich glaube gar nicht so. Ich bin gar nicht so tief verankert so in irgendwie der Insta-Lyrik-Bubble oder so den Teilen. Es ist, glaube ich, eher so, dass ich über ein Wort stolpere im Alltag oder weiß nicht, also ich habe so meine Notizen-App ist so ganz voll mit irgendwie Textideen oder auch Sätzen einfach, die ich schön finde. Es gibt ein Bild da drin, was ich quasi, das ist glaube ich ein Konzert, auf dem ich vor 3 Jahren war und ich möchte irgendwann einen Text damit machen, weil ich weiß, dass ich es in dem Augenblick ultra schön fand. Es war ein Konzert von Noah Kahn draußen, also ein Open-Air-Konzert und es gab einen so einen großen Turm im Publikum, auf dem so ein richtig fetter Scheinwerfer war und der hat auf die Bühne geleuchtet. Und man hat halt das Licht eigentlich ja nur da gesehen, wo es dann auf der Bühne leuchtet. Aber es sind die ganze Zeit so Fliegen und Mücken und sowas durch diesen Strahl geleuchtet, so durchgeflogen und die haben dann so ganz kurz übelst hell geleuchtet.
Toll.
Und so, ich habe das immer wieder angeguckt und fand es irgendwie übelst geil, wie die auch so kurz ihren Moment im Spotlight hatten. Aber, ich
kurz
weiß,
Glühwürmchen sein.
Voll. Also so, aber ich weiß noch nicht, was der Text ist, der daraus wird. Aber so dieses Bild ist seit 3 Jahren in dieser Notizen-App. Und ab und zu scroll ich so dabei und denke so, ja, irgendwann. Irgendwann fällt mir was ein, wie ich daraus einen Text machen kann. Und so ist es halt auch manchmal einfach Sätze und Formulierungen oder ja, wirklich auch manchmal einfach Wörter, die ich gut finde, die da drinnen stehen. Und dann
fällt dir spontan ein Wort ein, über das du neulich gestolpert bist?
Nee, ich glaube nicht. Ansonsten ist hier so ganz viel Kartenspiele. Ich war im Urlaub mit meiner Familie, sind ganz viel einfach so Stände von Kartenspielen, wer wie viel Punkte hat. Nee, ich glaube, ein einzelnes Wort. Gerade ist eine Einkaufsliste. Nee.
Ich finde es voll cool, dass du quasi einfach so auf die kleinen Dinge so im Alltag achtest und da quasi dann da nochmal was draus machst, weil meistens verfließen einfach diese Momente und sind dann quasi so einfach passiert und man achtet gar nicht so drauf. Das finde ich richtig schön.
Ja, also das ist schon etwas, was ich, also ich bin jetzt seit 2,5 Jahren selbstständig, ja, und mache das quasi in Vollzeit, irgendwie mir Sachen angucken und versuchen zu schreiben. Und das ist schon was ich als ein krasses Privileg empfinde. Also, dass ich mir halt die Zeit nehmen kann. Also, so das, ich schreibe gerade an einem romanartigen Buch, in dem wird es ums Trauern und um den Tod von meinem Vater gehen. Und das ist auch, ich habe letztes Jahr in Riesa, hatte ich auch so eine Arbeit, wo es auch ums Trauern ging, gemacht. Und an den BesucherInnen-Wochenenden hatte ich dann immer, ich glaube, freitags zweimal, samstags, sonntags dreimal über den Tag verteilt, so einen 15-minütigen Text davor gelesen. Mhm. Und die Gespräche danach waren halt ganz oft von Leuten, die auch irgendwie einen Verlust erlebt hatten, die hatten meinen, es ist voll schön, da Wörter für zu finden und Formulierungen für zu finden, in denen ich mich und meinen Trauern wiederfinde. Und das ist halt was irgendwie in einer 40-Stunden-Woche mit anderen Dingen, glaube ich, nicht, wo nicht der Raum für ist oder die Möglichkeit ist. Und ich genieße es sehr, dass ich halt irgendwie dadurch, dass es jetzt mein Beruf geworden ist, mich halt hinsetzen kann und versuchen kann, Sprache für sowas zu finden und dann halt irgendwie eine Minute mehr zu trödeln, wenn ich in Hamburg durch den Hauptbahnhof gehe, weil ich übelst begeistert davon bin, wie so ein, ich weiß nicht, es war so ein Kind, das 12 oder 13 Monate, also so frisch laufen gelernt Kind, das so durch die Wandelhalle oder sowas heißt das, so ein großer Bereich im Hamburger Bahnhof, einfach so durchgelaufen ist, so straight in eine Richtung. Die Mutter war so 1,5-2 Meter dahinter. Und alle sind dem Kind ausgewichen. Oh. Aber das Kind hat auch gar nicht drauf geachtet. So, das ist einfach so mit so selbstsicher und so viel Vertrauen in diese Welt. So, das war einfach übelst schön, wie wenig Angst dieses Kind hatte, dass irgendwie durch so 150 Menschen, die alle zum Zug gehetzt sind, einfach so durchgepest ist. Also halt so schnell, wie ein Kind das gerade laufend gehen kann. Aber also so das, weiß nicht, so das, ich genieße es ja, dass ich mir das angucken kann und mich dann im Zug hinsetze und mir das irgendwie aufschreibe und versuche, das für mich zu behalten und da irgendwann was draus zu machen. So, das ist ein krasser, also ich empfinde es als ein krasses Privileg.
So eine Offenheit haben zu dürfen.
Ja, also und mir dann ja auch die Zeit quasi, also so die Zeit, in der andere Menschen irgendwie arbeiten müssen. Mhm. So, ja, voll. Ist halt die Zeit, die ich dann arbeite, indem ich mich halt hinsetze und keine Ahnung, über Mücken in einem Scheinwerferlicht nachdenke oder so.
Okay, gerade habe ich rausgehört, dass du letztes Jahr in Riesa bei der E-Book auch dabei warst. Wie oft warst du eigentlich schon hier bei dem Festival?
Das ist jetzt mein drittes Mal. Also ich war vor 3 Jahren in Flöha dabei, dann in Leipzig war ich nicht dabei, was mir sehr das Herz gebrochen hat. Also weil jetzt die Woche in Flöha war, glaube ich, eine der schönsten Wochen.
Ja.
So diese Kreativwoche, in der man hier ist mit ganz vielen anderen KünstlerInnen und einem riesigen Team von ehrenamtlichen und hauptamtlichen HelferInnen.
Hm.
Ist immer eine, also so ist halt so ein bisschen Klassenfahrt, Fahrt von der Lage, was auch immer, aber einfach, also ist immer eine der schönsten Wochen im Jahr, und nachdem ich das da einmal in Flöha erlebt hatte, so dann das nächste Jahr vielleicht sich die Absage zu kriegen, war so, nein, wie soll ich dieses Jahr aushalten?
Ja, und bist du trotzdem hingegangen?
Nee, ich hab's nicht, also Leipzig ist dann doch eine Ecke von Hannover. So, ich glaube, ich habe noch in Berlin gewohnt, hätte es dann nicht geschafft. Aber hatte mich dann für Riesa wieder beworben und habe so einen unkomplett ironiebefreiten, ehrlichen Jubelschrei alleine in meiner Wohnung gemacht, für Riesa die Zusage dann kam. Und auch dieses Jahr über Chemnitz mich riesig gefreut, weil es einfach irgendwie jedes Mal eine der schönsten Wochen in einem Jahr ist.
Was hat dich damals in Flöha so richtig begeistert, dass du unbedingt wiederkommen wolltest?
In Flöha war ich noch festangestellt, also ich habe Marketing gemacht für Ivory Daily, das ist eine Berliner Klamottenfirma, und habe mir dann da die Woche Urlaub für genommen, und ich glaube, da hatte mich begeistert zu erleben, wie irgendwie, ich glaube, 40 KünstlerInnen waren das, die in der ersten Woche da waren, einfach in Vollzeit Kunst machen. irgendwie in einem Umfeld zu sein, wo alle irgendwie neugierig darauf sind, was man gerade macht, Lust haben zu zeigen, was sie selber machen. Und also ich kenne, weiß nicht, wenn ich Büroarbeit machen muss, so Schreibtischkram, Steuer oder was auch immer, hilft es mir voll, wenn irgendjemand das auch gerade macht. Also, weißt du, so dieses, weiß nicht, ob das so Spiegelneuronen oder Sozialkontrolle ist, keine Ahnung, die halt dafür sorgt, dass man nicht bei TikTok irgendwie 3 Stunden aus Versehen gescrollt hat. So diesen selben Effekt, finde ich, hat es auch, wenn man hier ist und um einen herum lauter Menschen sind, die krasse Kunst machen, dass man sich denkt, ja, okay, also zum einen sind die eh alle viel besser als ich, aber ich versuche das jetzt. So, und so, das ist so irgendwie ein sehr ermutigendes und ja, also einfach ein tolles Gefühl, so, ja, so viel Zeit zu haben und so viele Möglichkeiten und so viele Menschen um einen herum, die einem versuchen, alles auch möglich zu machen. Also die einem noch Material besorgen, wenn man sich nicht darum gekümmert hat, es rechtzeitig zu bestellen oder einem mit einem überlegen, was für Lösungen es für Probleme geben kann, die dann noch einen Steiger organisieren. Also so, das ist einfach ein ultra produktives, schönes Umfeld.
Ja, wir sind gestern rumgegangen und haben andere KünstlerInnen interviewt. Und da sind auch so ähnliche Begriffe gefallen wie so Freiheit und dass man in den Tag hineinlebt, aber dann immer neue Herausforderungen bekommt, die man dann am Ende irgendwie meistern kann.
Ja.
Vielleicht können wir an der Stelle so ein paar
Stimmen, paar Eindrücke.
Ja.
Einige haben es auch so quasi als Sommercamp für KünstlerInnen bezeichnet.
Würde ich voll unterschreiben.
Sommercamp für erwachsene Künstler. Das trifft es ganz gut. Es ist, dass man Künstler trifft aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Bereichen der Welt. Auch dieser Austausch. Hier ist dieses Zusammen auf dem Gelände leben und erschaffen und auch den Austausch, den man dabei hat.
We have a lot of freedom in terms of imagination. Once again, what I was saying, we can create more freely, which is, I think, for almost all artists, is always a comfort zone.
Meistens, wenn ich arbeite, habe ich so einen konkreten Plan, was ich vorhabe und was ich mache. Bei der E-Book habe ich immer nur so eine grobe Idee, was ich mache. Weil man weiß nie, was auf man zukommt, ne? Also wie die Fläche sind, wie die Wände sind, und man muss da entsprechend ein bisschen flexibel bleiben.
Wie bist du denn damals überhaupt auf die E-Book aufmerksam geworden?
Auch wieder durch Ada und Kumo, die beiden, die auch zu diesem Künstlernamen Chief geführt haben, weil die mit dem, ich glaube, war das Kutbushi-Kollektiv, waren die vor Risa. War es da auch in Leipzig? Nee.
Doch.
Oder
vor Risa war es
in Chemnitz? Egal. Na, auf jeden Fall waren die das Jahr vor Risa dabei. Und ich hatte bei Instagram eben mitbekommen, was das ist. Und ich fand es da ultra cool aus. Und dann hatte ich mich fürs nächste Jahr beworben. Und ich habe auch sehr ehrlich dazu geschrieben, ich habe noch nie eine Wand bemalt. Und eigentlich schreibe ich. Aber es hat trotzdem irgendwie gereicht, dass, glaube ich, das Kurationsteam dachte, ja, wir haben eigentlich Leute, die malen können, lass doch mal einen Versuch unterschreiben. und dann war ich eben in Flöha dabei und war auch jetzt, also rückblickend, also auch da war ich mit der Wand schon nicht zufrieden, die ich gemacht hatte, weil ich irgendwie, aber ich habe es halt zum ersten Mal gemacht, so, und war eine ultra tolle Erfahrung trotzdem.
Und jetzt hast du ja eine riesige Fläche.
Ja, ja. Oben auf dem Dach.
Ja, jetzt sind es ist 60 Meter lang, 4 Meter hoch.
Das ist insane.
So ein Dachgiebel. Und ja, ich bin voll gespannt, ob das klappt. Also ich habe die ersten 20 Meter gestern grundiert und ich hoffe jetzt so gegen 17 Uhr soll es heute aufhören zu regnen, dass ich dann nochmal wieder mit dem Eimer Farbe hoch kann und die nächsten 20 Meter schaffe und dann irgendwann da drauf schreibe. Ich bin richtig gespannt.
Hast du dich dann... Cool. Weil du meintest, du hattest vorher noch nie eine Wand bemalt. Hast du da in einem anderen Kontext auch dann nochmal sowas Ähnliches gemacht?
Nee. Also außer halt das nächste Jahr dann.
Ja.
Nee, gar nicht. Das nächste Jahr war ich ja nicht dabei. Nee, das war dann eigentlich ein Jahr Pause. Wie gesagt, halt eigentlich echt schreibe. Und von daher ist jetzt nicht so, einfach auch nicht der Fall war, dass irgendwie Leute gefragt haben, hey, möchtest du hier eine Wand gestalten? Also ich habe jetzt zum ersten Mal vor 3 oder 4 Wochen in einem Hotel eine Wand angemalt, so weil die angefragt hatten. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr kommt, weil es mir ultra viel Spaß macht. Ich finde es krass meditativ, irgendwie so die Sachen dann auszumalen, dann mit so einem kleinen Pinsel die Kanten sauber zu machen. Und,
Hast du das dann schon vorher vorbereitet, was du ranschreiben möchtest? Oder wie ist so dein Prozess?
Die Herangehensweise.
Ja.
Also in Flöha wusste ich gar nicht, was ich machen soll vorher. Hatte da auch eine sehr, rückblickend fand ich sehr schwierige Wand, es war fast nur Fenster.
Oh, wow.
Und dann wurde da noch eine Rampe reingesetzt und irgendwie Treppe. Und da wollte ich einfach ganz viel draufschreiben, habe dann viele kleine Schriftzüge eigentlich gemacht. Mhm. Und dazwischen einen größeren, der war dann so 4 oder 5 Meter lang vielleicht und einen halben Meter oder einen Meter hoch. Also immer noch nicht riesig, aber schon größer. Und hatte da schon gemerkt, dass mir das eigentlich mehr Spaß gemacht hat. Und dann in Riesa letztes Jahr hatte ich so eine Wand, ich glaube, die war so 6 mal 7 Meter. Und da war dann jeder Buchstabe auch ungefähr 1 Meter hoch, würde ich schätzen. Und habe dann da auch schon groß drauf geschrieben. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und da wusste ich auch noch nicht. Also man weiß ja mal vorher nicht, was man für eine Wand kriegt. Mhm. Und dadurch ist es so ein bisschen offen bei mir immer auch, was, also ob es ein längerer Text werden kann, ob es ein kurzer wird. Und hier wusste ich jetzt auch vorher nicht, was der Text wird. Ich glaube, ich weiß es jetzt, aber erstmal grundiere ich noch 2 Tage. Vielleicht überlege ich mir in der Zeit ja auch nochmal einen anderen Satz, der da drauf kommen soll. Also mal schauen. Also ich habe ja das, ich glaube, so viele von den anderen KünstlerInnen irgendwie Illustrationen oder sowas ja auch quasi im Hinterkopf haben oder schon mal in klein gemalt haben, habe ich ja auch quasi ganz viele Texte, die ich schon mal geschrieben habe, an Sätzen. Also so in für Riesa hatte ich quasi was Neues geschrieben, weil ich da ja auch diese Lesungen dann vor der Wand immer gemacht hatte. Und in Flöha waren es einfach verschiedene alte Sätze. Und das jetzt hier wird wahrscheinlich einer, den ich irgendwie vor ein paar Wochen aufgeschrieben habe. Aber ja.
Ja, das war auch ganz spannend gestern zu beobachten bei unserem kleinen Rundgang, als wir so Mini-Interviews gemacht haben, dass manche so richtig mit Skizzen angekommen sind und vorbereiteten Stencils, die dann halt an die Wand gesprüht werden, schablonartig. Aber manche haben auch besonders betont, dass dieses unvorbereitet kommen dürfen eigentlich auch voll das krasse Privileg ist, dass man irgendwie dann eine ganz andere Beziehung auch zum Raum aufbauen kann.
Ja.
Und also Zitat, ja, bei anderen Kunstfestivals, da macht halt jeder seine Wand 3 Tage und dann geht man wieder. Aber hier ist es so viel interaktiver, habe ich jetzt jedenfalls so beobachtet.
So ein sehr lebendiger Prozess, hatte ich den Eindruck,
war für die Leute. Ja, das ist viele wertschätzen auch.
Ja, ich glaube auch, also das gerade, also von denen, die viel so Murals machen, gerade wenn die, also die müssen das dann auch in einem kommerziellen Rahmen normalerweise machen und da müssen die ja vorher dann wahrscheinlich ihre Skizzen abgeben, freigeben lassen, irgendwie gibt es noch 3 Feedback-Schleifen und ich kann mir auch vorstellen, dass für die das eben im Rahmen von diesen Kunstfestivals wie eben hier richtig geil ist, eben nicht vorher 3-mal absegnen lassen zu müssen, was man da drauf malen wird, sondern vielleicht auch einfach anzufangen auf der Wand und zu gucken, was entsteht.
Die Freiheit.
Ja.
Auch so ein Schlüsselbegriff.
Als du rumgegangen bist, worauf hast du geachtet, als du deine Wand ausgewählt hast? Was war dir dabei wichtig?
Putz. Also wie dolle ist die Farbe abgeblättert? Weil ich da in Flöha war das richtig nervig. Da habe ich irgendwann die Farbe quasi einfach mit den Händen eher an die Wand so einmassiert. weil ich halt, also wenn ich mit der Rolle drüber gegangen bin, dann hat die Rolle so eine Umdrehung gemacht und dann war um die Farbe herum die alte Farbe, die an der Wand war, einmal drum gelegt. So.
Oh, wow.
Und das ist halt eben wirklich nicht gut ging zu streichen und man hat es auch nicht gut abbekommen. Und diese Airless heißt es, glaube ich, so dieses Sprühding, mit der man die Farbe einfach an die Wand sprüht, also quasi eine gigantische Sprühdose für Wandfarbe, war irgendwie auf die nächsten 2 Tage belegt. Oh, und ich dachte mir halt, okay, ich habe noch nie so eine Wand gemalt, eventuell muss ich die nochmal komplett neu weißen, wenn ich fertig bin mit dem Draufschreiben, weil ich es scheiße finde. Also kann ich jetzt nicht 2 Tage warten, bevor die Wand weiß wird, und habe dann irgendwie mit Pinseln erst versucht und dann irgendwann echt immer so händeweise Farbe aus dem Eimer genommen, gegen die Wand geklatscht und dann so mit den Händen einmassiert. Und das wurde dann auch eine recht stabile Masse.
Und, mit ein bisschen Struktur auch?
Ja, Struktur war viel noch da. Aber weil mit Rolle halt gar nicht ging. Von daher habe ich hier darauf geachtet, wie die Wand ist, weil das schon echt. Also so, das kann es sehr viel schwieriger machen, wenn es irgendwie ein scheiß Untergrund ist.
Das wurde auch viel gesagt gestern, als wir ein bisschen rumgefragt haben, so dass das so eine Herausforderung ist, dass man so ein bisschen gucken muss, dass man die Wand auch nochmal aufbereitet, damit man da dann die Kunst drauf machen kann.
Ich müsste sie mich viel abkratzen von der Wand, also alte Farbe und auch alte Putz. Und dann auch diese Entscheidung zu treffen, mache ich das Putz komplett weg oder mache ich nur ein bisschen weg. Am Ende habe ich so viel weggemacht, bis es allgemein stabil war. Und dann eine Tiefgrund drauf gemacht und dann sehr viel weiße Farbe und hoffe, dass das irgendwie durch die E-Book hält zumindest.
I think my wall it's pretty hard to paint because it's really destroyed. I'm painting like in a bricks wall, bricks old wall. So it has been like really challenging to like refix the wall before to get ready to paint. And now I still have to like choose the color and stuff. So I'm a bit confused, but I will find my way, hopefully.
Ja, und also ich bin ja ultra unerfahren eigentlich im Wändebemalen. So, das,
na, mittlerweile ja nicht mehr.
Dritte Mal, vierte Mal.
Ja, aber schon sagen,
das sind drei Wände, ein Dach. Ne? Also, jetzt ist jetzt gibt's keinen Putz, der irgendwie abbröckelt, sondern Dachpappe, die ich grundiere.
Ja, und was nimmst du alles so mit, wenn du hier, jetzt hast du so bestimmte Dinge, die auf jeden Fall...
E-Book-Essentials.
E-Book-Essentials, genau.
Kreativwochen-Essentials.
Kreativwochen-Essentials.
Mein E-Book-Essential ist, sind, glaube ich, Klamotten, die gut Farbe abkriegen können.
Mhm.
Das ist also so immer irgendwelche Klamotten, die ich zwar gerne trage, aber die mir nicht so wichtig sind, dass es nicht okay ist, wenn sie Farbe abkriegen. Schuhe, die auch Farbe abkriegen können, weil ich also jedes Mal, sobald ich anfange, ist Farbe auf meinen Schuhen. Zwei Handtücher, damit man immer ein trockenes hat. So, das, das ist manchmal ganz schön ist, einmal morgens, einmal abends zu duschen, finde ich gerade. Und sonst ist es, glaube ich, mein Skizzenbuch. Ich habe meinen Laptop mit und der ist fast nur eigentlich als Powerbank, um mein Handy zu laden. Ja, ich glaube, das wären so meine Essentials. Also, ja, Klamotten, auf die Farbe gut drauf kann.
Ja, das so ist es. Ich habe das beobachtet, das ist ganz witzig. Beim Frühstück sehen alle noch immer sehr normal aus. Ja. Und wenn man dann so 5 Minuten kurz weg ist, sind auch, also wie durch Magie haben alle KünstlerInnen auf einmal alles voller Farbe.
Ja, ja.
Das ist wie, als ob es nicht regnen, Wasser regnen würde, sondern so Farbe. Bunte Tropfen, ja.
Ich glaube, dadurch, dass man halt nicht irgendwie eine Wohnung streicht, wo man so krass darauf achten muss, dass jetzt die Farbe nicht überall hinspritzt, kann man halt so eine Rolle sehr viel schneller drehen.
Ja.
Aber dann fliegt halt auch Farbe von der Rolle in alle Richtungen sofort.
Mhm. Ich fand es richtig cool. Es gibt einen Künstler, der so mit Ballons da quasi so die Farbe drauf hat und das dann so explodieren lässt.
For the last 2 years I've been doing these exploding figures. I came across, like, I had the idea once to like explode a statue and then I really liked the way that looked and then there was limitless possibilities with exploding statues. There's so many out there. And then I got the invitation to come to iBug and I wanted to do this kind of scavenger hunt with the chess pieces going all over the place. So I was trying to think about like what I could do that I could do like multiple of, you know, and chess came to mind. Gives 32 pieces that I can kind of hide all over the place and, you know. So that's what I'm doing. You've caught me while I'm doing number 11.
Ich will das auch machen.
Das sieht so cool aus, ja. Aber wie sieht denn für dich so ein Tag hier aus? So, du hast ja gesagt, du konntest gut ausschlafen.
Der normale E-Book-Tag sieht eigentlich immer sehr ähnlich aus. Also, und gleichzeitig ist er jedes Mal ultra unterschiedlich irgendwie. Aber es gibt auf jeden Fall diese Struktur von den drei Mahlzeiten, bei denen es jedes Mal ultra gutes Essen gibt. Und aber erstmal genau, aufstehen, frühstücken. Da findet man immer irgendwie ein paar Leute, die auch noch gerade parallel mit einem Frühstück, ich glaube, es ist so von, keine Ahnung, 8 bis 12, glaube ich, steht irgendwie Frühstück rum und in dem Zeitraum finden sich da alle kurz ein. Und,
an der Kaffeemaschine.
Ja.
Dann ging es danach eigentlich immer ins Materiallager. Rollen und Farbe holen und Pinsel und dann eigentlich auch schon zur Wand. Also so, das ist ein, also das Gefühl ist, entweder isst man gerade oder man ist an seiner Wand und malt. Jetzt dadurch, dass ich gerade auf dem Dach bin, gibt es bei mir Regenpausen sehr viel. ich werde mal gucken, ob ich vielleicht heute ansonsten noch eine kleine Wandfläche irgendwie drinnen anfange, damit ich, wenn es gerade so regnet, dass ich oben auf dem Dach nichts machen kann, irgendwie was anderes zu tun habe. Und
Hab ich heute Morgen auch überlegt, was die Leute machen, die ja draußen arbeiten wollen. Das, also wenn es jetzt 2-3 Tage regnet, wird ja mal auch irgendwann langweilig. So einen Tag chillen ist vielleicht ganz nice, aber irgendwann.
Ja, genau. Und dann das Mittagessen gibt es immer so ein bisschen Richtung Nachmittag hin, was, glaube ich, auch ganz gut ist, weil die meisten eher spät gefrühstückt haben. Und dann wird nochmal wieder gemalt. Ich glaube, in Flöhe habe ich auch viel nachts noch weiter gemalt. Und fand das auch irgendwie ganz entspannt, weil ich dann auf der Etage alleine war. Und irgendwie das Gefühl hatte, ich kann jetzt erstmal ganz viel in Ruhe ausprobieren, ohne dass ich das Gefühl habe, es gucken mir 3 Leute dazu zu, die im Monat 8 Murals irgendwo hinballern und ultra erfahren sind und wahrscheinlich hätten die mir einfach helfen können, hätte ich das nicht alles nachts alleine ausprobiert und mir halt einfach sagen können, ey Basti, das ist nicht so eine gute Idee, versuch mal das. Aber das, ja, dafür war ich, glaube ich, zu unsicher noch beim ersten Mal. Obwohl es ja eigentlich eine sehr offene, willkommene Kultur hier bei diesem Festival ist und sehr viel ehrliche Hilfsbereitschaft und es fühlt sich nicht nach Mansplaining an, sondern nach wirklich einfach, ey, ich habe den Fehler 25 Mal gemacht.
Mach du ihn nicht so.
Genau, ich habe hier einen Tipp für dich, wie du ihn nicht 1000 Mal auch wiederholen musst. So, das, ja.
Wie ist da auch die, also wir haben ja einmal die ganzen KünstlerInnen vor Ort, aber halt auch das Team. Wie würdest du sagen, ist die Beziehung so zu dem Team?
Also ich bin dem Team ultra dankbar, weil es halt, also so das, was in den Wochen, bevor überhaupt diese Kreativwochen stattfinden, immer an Arbeit in den Brachen geleistet wird, ist, glaube ich, etwas, was wir von den KünstlerInnen uns gar nicht so richtig ausmalen können, wie krass es ist, was sie leistet. So. Weil man sieht ab und zu halt nochmal so Räume oder Etagen, in denen das Team nicht einmal durchgedüst ist und Schutt entfernt hat, Fensterscheiben, Glasscherben entfernt hat, gefegt
auch
hat.
Und gesaugt. Sowas. Auch gesaugt.
Ja. 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 Also man rafft es nicht.
Manchmal was, sogar gewischt. Ja.
man rafft es nicht. Ja. Das gemacht, dass halt irgendwie Klos und Duschen geschaffen werden, es eine krasse Küche gibt dieses Mal. Und auch das Außengelände halt überhaupt begehbar gemacht wird, irgendwie Grünschnitt. Also so, das ist von daher irgendwie, ich glaube, sehr viel Dankbarkeit und irgendwie immer so ein halb offener Mund, so ein bisschen erstauntes Alter, seid ihr krass.
Wusstest du, dass ein Teich geplant ist auf dem Gelände?
Ja, das habe ich schon gehört. Es macht irgendwie Sinn, also.
Nein, macht es nicht.
Ja, naja, also es macht irgendwie für die, irgendwie bei der E-Book ist halt dumm. Aber also es ist irgendwie, es macht Sinn, dass es ja. Bei der E-Book gibt ja, es oder geben wird.
Es ist dumm. Aber es macht Spaß, deswegen machen wir es trotzdem.
Ja, ja, ja. Und so, dass die Lichter überall aufgebaut werden, Kabel verlegt werden. Also so, das ist schon krass. Und auch während der Kreativwoche dann halt das eigentlich immer hat irgendwann Verlängerungskabel und oder findet ihr, dass dieses Anthrazit aussieht wie Dachpappe, was ich gerade angemischt habe. So, wir müssen uns noch was überlegen, wie wir zwei Teleskopstangen aneinander machen, weil die Wand halt 4 Meter hoch ist und die Teleskopstange nur 1,50. Und also so, dass da immer so eine übelst große Hilfsbereitschaft und Offenheit ist, einem bei Problemen zu helfen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man gerade eine Belastung für die Person ist. Ja. So, das ist, ja.
Und diese kreative Problemlösung, das finde ich total inspirierend. Mhm. So aus dem Nichts auf einmal so richtig gute Sachen entstehen, wo man sich so denkt, ja. Boah, krass.
Hast du, nee, Moment, ich habe meinen Gedanken wieder verloren. Ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass es halt auch unerwartete, besondere Momente gibt. Und ich wollte einfach fragen, ob dir so ein Moment einfällt, so aus den letzten paar Tagen.
Ein Highlight?
Unerwarteter Moment.
Also jetzt aus den letzten Tagen war es, glaube ich, als mir das Dach gezeigt wurde. Weil vorher gab es so 2 andere Wandflächen, die eine hatte ich angefragt, ich sage, nee, geht erstmal nicht. Dann wurde mir eine andere vorgeschlagen, die ich voll geil fand, so die Fassade außen, die Front vom Haus. Und er hat mich schon voll gefreut, hat Skizzen angefangen, was ich drauf machen will. Und war so, ah, nee, doch nicht, Denkmalschutz, upsi. Und dann war so dieses, ja, wir hätten, komm mal mit. Und als wir dann, also so diese Treppen hoch, dann noch eine Leiter hoch aufs Dach. Und dann aus dem, ich glaube, das ist Wartungshäuschen vom Aufzug, wo man dann oben rauskommt, zum Dach rauszugehen und diese 60 Meter lange Fläche zu sehen. Und dann wirst du denken, Alter.
Also so, das, so geil.
Ja, also so, das war, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen durch eins von den Highlights und in Flöha hat sich sehr eingebrannt. Da bin ich irgendwann einmal relativ früh, also da war abends, das war auch so ein riesiges Industriegebäude wie jedes Mal, aber mit so 4 oder 5 Etagen und teilweise relativ schmal und die Fenster waren auf beiden Seiten drauf, raus und auf der einen Seite vom Gebäude ging die Sonne auf und auf der anderen ging sie immer unter und hat dann so komplett parallel einmal durch dieses Gebäude durchgeschienen. Und ich glaube, abends hatte ich dann immer so richtig rote Abendsonne, die auf diese weiß bemalte Wand von mir drauf geschienen hat. Und das sah so unglaublich schön aus. Ich glaube, also das hat sich da sehr eingebrannt. Und in Riesa, da gab es auch ein kleines Missverständnis mit der Wand, die ich bemalt hatte. Ich dachte, also mir wurde gesagt, ich kann sie bemalen. Intern im Team war wohl noch nicht jetzt bemalen, sondern morgen sprechen wir nochmal mit dem Denkmalschutz drüber, ob wir die Wand bemalen dürfen.
Oh.
Und hätte dann die Wand halt schon weiß gemacht. Dann war aber das Gute, dass der Wunsch vom Denkmalschutzamt eben war, dass die Wände weiß grundiert werden, bevor etwas drauf gemalt wird.
Easy.
Dass ich quasi die Konservierungsarbeit schon gemacht hatte. Und das war auch sehr erleichternd, weil ich mich auch sehr schnell in diese Fläche, in diese Wand da verliebt hatte.
Ja.
Und dann auf einmal wieder so, vielleicht klappt es doch nicht und vielleicht hast du voll Scheiße gebaut. Und als dann am nächsten Tag war, nochmal Durchsage an alle Artists, ihr müsst die Wände weiß grundieren, bevor ihr sie macht. Und ich so, okay, chillig, dann kann ich jetzt mit Schwarz weitermachen.
Ja. Ach, geil. Ich würde vielleicht nochmal auf die ganzen anderen, also diesen Austausch mit den anderen KünstlerInnen zurückkommen. Hast du da auch Kontakt auch außerhalb der E-Book zu den Leuten dann? Habt ihr euch irgendwie untereinander connected?
Also zu ein paar. Ist aus den letzten Jahren ist Kontakt geblieben.
Ist auch mal so eine Collab entstanden?
Ich glaube nicht. Aber weil ich ja wirklich einfach, ich schreibe halt.
Ja,
also so, dass ich glaube, ich hätte das Gefühl, dass ich gar nicht so viel beitragen kann. Doch, es gibt mit Fudi, der war in Flöha dabei und da hatte der so ein Sternschnuppenbild über einem Wald gemalt. Ich hatte einen Text drunter geschrieben und den gibt es demnächst als Riso-Druck.
Geil.
Oh, geil. Also wir haben drei, wie lange ist Flöha jetzt her? Drei Jahre? Drei Jahre haben wir für gebraucht, aber es wird es irgendwann geben. Also doch, ja, klar, so eine Collabs entstanden. Ja.
Und wo findet man das dann?
In Foodies Shop oder in meinem Shop wahrscheinlich.
Und in der Markthalle, es gibt ja jetzt hier auch auf dem Gelände einen Raum, der ist eingeplant für Merch und Prints und bla.
Ja.
Da vielleicht auch?
Wenn wir es rechtzeitig schaffen.
Ah, das wäre so cool.
Ja, das wäre süß. Ja, mal gucken.
Okay. Aber bist du dann auch dieses Jahr dann da zu den Wochenenden, also während des Festivals?
Ich bin die ersten beiden Wochenenden da und dazwischen ist die Bildungswoche und da bin ich auch diesmal mit dabei und werde Führung für Schulklassen oder ich weiß nicht genau, wer sich da so anmeldet, machen. Und genau da bin ich für 10 Tage dann quasi am Stück nochmal hier, aber auf jeden Fall auch an beiden Wochenenden. Und ich denke auch, dass es klappt, dass ich auch da irgendwie eine Lesung nochmal machen kann. Und
ja, cool.
Freue ich mich voll drauf.
Weißt du schon, wann ungefähr die Lesung sein könnte?
Nee, ich habe bisher nur gesagt, dass ich eine machen möchte, aber wir haben noch nicht über Termine gesprochen.
Okay.
Und ja.
Aber wie bist du dazu gekommen, so Führungen dann zu machen? Ist das so typisch? Machen das die anderen auch? Oder bist du dazu gekommen?
Ich glaube, von den Artists eigentlich eher nicht, sondern es ist das Bildungsteam. Entstanden ist das bei mir so ein bisschen, ich war letztes Jahr in Riesa, ich glaube, auch wieder für 2 Wochenenden da und auch irgendwie ein paar Tage davor und habe diese Bildungswoche mitbekommen und irgendwie die Schulklassen erlebt und auch nochmal gesehen, wie krass wichtig diese Bildungswochen, glaube ich, sind. Irgendwie Riesa ist ja nochmal auch ein anderes, irgendwie sehr viel dörflicher, auch wenn es eine Kleinstadt ist, oder ländlicher als jetzt hier in Chemnitz, aber trotzdem da halt auch Jugendlichen zu zeigen, dass es Kultur gibt, die irgendwie alternativ sein kann, die nicht zwingend angepasst ist, dass es Freiräume und Räume gibt für Menschen irgendwie sich auszuleben und vielleicht auch nicht in allem irgendwie einem Mainstream zu entsprechen. Und irgendwie nochmal so ein bisschen so dieses gelebte Vielfalt da zu zeigen. Und das war irgendwie etwas, was ich letztes Jahr sehr bewegend fand und dann halt dachte, da nehmen sich Leute Urlaub für, um das zu machen. Ich muss mir ich kann mir selber so einen Urlaubsantrag bei mir selber schreiben. Aber ich fand irgendwie, ich hab theoretisch die Zeit dafür, ich finde es okay, von Menschen zu sprechen. Ich mag Kunst, so, ich finde es auch geil, dann tatsächlich mal über alle Wände noch mehr zu wissen, außer das, was man in der Kreativwoche mitbekommt. Und daraus ist, glaube ich, entstanden.
Aber da muss man ja schon dann nochmal quatschen mit den Artists so ein bisschen, um mehr über die Wände zu erfahren und so einen Überblick zu bekommen, oder? Man weiß dann nochmal mehr über die Wände?
Es gibt, ich war ja noch nie Teil des Bildungsteams. Ich weiß auf jeden Fall immer, dass das Bildungsteam mit allen Artists gesprochen hat über die Bilder und dann wie so eine Art Handouts hatten und dann bei den Führungen zu den Wänden was sagen konnte.
Okay. Das ist halt, dort möchte ich mir auch mal angucken. Ja. Das ist bestimmt richtig spannend. Ja. Wann sind die Führungen? Ist das unter der Woche oder auch an den Festivalwochenenden?
Die Bildungswoche ist, glaube ich, zwischen dem ersten und dem zweiten Wochenende.
Okay.
Und glaube, dass viele Schulklassen sind, die sich da anmelden oder Firmen.
Mhm. Ja. Und ich glaube, du wolltest auch darauf hinaus, ob es auch dann während der Festivalwochenenden nochmal so Führungen gibt, aber es ist safe.
Ja, genau, es gibt auch Führungen an den Wochenenden, aber ich glaube, da bin ich dann nicht dabei.
Aber du bist vor Ort.
Ja, ich bin vor Ort.
Ja. Nice.
Ja, safe. Ich hänge hier irgendwo. Und vielleicht darf ich was vorlesen.
Bestimmt.
Ja. Ich fand's sehr cool. Ja.
Ja, komm vorbei.
Ja, kommt rum.
Das wird toll.
Ja, ich befürchte, wir neigen uns jetzt schon langsam dem Ende.
Da fehlt noch was. Wir müssen noch Rätsel raten.
Ja.
Das ist so schwer. Ja. Katha, was denkst du?
Ja, was waren eigentlich die anderen zwei Sachen gleich nochmal?
Ich bin leidenschaftlicher Fan des VfL Wolfsburg. Und das andere war, ich habe einen deutschen Limonadenhersteller 8 Wochen in meinen TikTok-DMs geghostet, weil ich nicht wusste, dass es einen Anfragenordner gibt. Das waren die anderen beiden. Also die beiden Wahrheiten.
Okay, aber ich würde jetzt auch voll gerne die Story dazu hören.
Ja.
Zu Wolfsburg wahrscheinlich, ne? Ich bin,
ja, aber auch zum anderen.
Ich bin auf dem Dorf vor Wolfsburg, irgendwie bis ich 6 war groß geworden. Und damals hieß der Trainer von Wolfsburg hieß Wolfgang Wolf. Und er hat die Wölfe trainiert. Und das erste Mal, dass ich im Stadion war, da war ich 4 oder 5, oder woran ich mich erinnere. Und Wolfsburg hat damals noch in der 2. Bundesliga gespielt, ein Testspiel gegen Mexiko gewonnen. Mhm. Und das hat mich als Kind komplett geflasht, wie diese Kleinstadt, in deren Nähe ich wohne, gegen Land gewinnen kann beim Fußballspielen. Mhm. Und dann war so mein kleines Kinderherz an diesen Verein verloren.
Oh.
Und irgendwie ist es da hängen geblieben. Das andere war irgendein TikTok-Video von mir, wo Fritz Kohler drauf reagiert hatte oder irgendeinen Kommentar gemacht hat, so wie halt Marken immer wieder irgendwie bei TikToks kommentieren, um Sichtbarkeit zu haben.
Mhm.
Und dann hatte ich geschrieben, wann darf ich eine Wand für euch malen? Und daraufhin haben die mir dann direkt bei TikTok eine Nachricht geschrieben mit, hey, melde dich mal per E-Mail bei sowieso.
Ja.
Und ich habe halt so 8 Wochen später irgendwie in diesen Ordner mit diesen Anfragen gesehen und war so, fuck. Und sie hatten zum Glück immer noch Lust drauf.
Mhm.
Und hatte das geklappt, dass ich da habe ich keine Wände gemalt, sondern ich habe eine Illustration gemacht und die wurde dann auf so ultra große Folien gedruckt und hing dann, wenn man nach Hamburg reinfährt, links sind, ich glaube, die Kunsthallen sind das. Deichtor, Kunsthallen oder so.
Mhm.
Links von den Gleisen und da hing dann so für 6 Wochen so ein riesengroßes Motiv von mir.
Nice.
Okay, cool.
Ja, das war absurd. Aber die Wand hier wird noch größer. Also ich glaube, das in Hamburg, da waren irgendwie 140 Quadratmeter oder so, diese Fläche. Und jetzt werden es
60 mal 3 Meter?
Mal 4?
Mal 4, hast du ausgemacht?
Werden dann 240.
Crazy.
Also, ja, wird mit Abstand die größte Wand, die ich je gemacht habe.
Kann man das eigentlich von unten sehen?
Habe ich mich auch schon
gefragt.
Oder muss man?
Ich glaube, man muss auf die andere Straßenseite mindestens.
Ah, okay.
Aber ich, keine Ahnung, jetzt laufe ich mit so einem Foto rum.
Das habe ich
da oben übrigens.
Oh, oder man macht so einen Film mit einer Drohne.
Ja,
und dann,
ja, ich glaube, am Freitag kommt jemand mit einer Drohne.
Oh,
cool. Ich bin so gespannt.
Ich auch.
Aber darf man da überhaupt als Besucher dann hoch?
Nee.
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 So viel zu Herausforderungen.
Ich glaube, man sieht es von der anderen Straßenseite.
Okay.
Also hier schon mal ein Geheimtipp.
Ja. Also ich glaube, man wird es von ganz vielen Orten in Chemnitz aussehen.
Mm. Also, oh, das ist cool.
So,
das ist wirklich cool.
Also weil, ich glaube, also die Buchstaben sind irgendwie so 2 oder 3 Meter hoch.
Ja.
Ich glaube, das müsste man von relativ weit dann lesen können. Also wer das liest, ist doof.
Das wäre so witzig. Oder wer das liest, hat noch einen weiten Weg zu gehen.
Ja,
schön. Gut. Hat richtig Spaß gemacht mit dir.
Ja, mir auch.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, voll schön, ihr habt euch richtig gut vorbereitet. Richtig schön, richtig angenehm. Vielen Dank.
Danke. Sternchen. Nee, Sternchen. Bienchen habe ich immer gekriegt früher in der Schule.
Christenbienchen.
Ja, nächste Woche geht es dann auch direkt um das E-Book-Festival.
Ja. Showdown. Ja.
Ja, da reden wir dann einfach darüber, wie die Wochenenden vonstatten gehen.
Ja, wie habe ich es vorhin genannt? Irgendwie so schauen, staunen, schnabulieren.
Irgendwie so.
Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Bleibt dran, weil es bleibt spannend.
Haut rein!